Herzlich willkommen zu Rund um den Hesselberg Podcast. Heute im Studio bei uns die Marga Braun. Marga, herzlich willkommen. Du bist ein Unikum in Wassertrüdingen, eine tolle Frau mit großen Hüten. Marga, erzähl doch ein bisschen was von dir.
Oh, jemine, guten Tag allgemein. Und wie komme ich zu der Ehre überhaupt?
Wie du zu der Ehre kommst, man redet über dich, du bist eine positive Frau, du bist viel unterwegs, du bist bereist in vielen Ländern. Ich glaube, du warst in 70 Ländern schon unterwegs.
115 übrigens.
115, okay.
Ja, ja, ich bin viel bereist, ja. Entschuldigung. Aber am schönsten ist es dann doch immer wieder daheim rund um meinen Hesselberg, und den ich sehr, sehr schätze.
Gut. Du bist aber schon länger auf dem Reisetrip, sage ich mal. Du bist mit dem Firma Haug unterwegs, du bist Reisebegleiterin. Wie kam es dazu oder was macht dir da so viel Spaß dran?
Na, also man muss davon ausgehen, dass eigentlich das Ganze angefangen hat. Ich bin schon mit 17, das war 1965, allein nach Amerika ausgewandert, hatte die Green Card und die Social Security und sollte eigentlich bloß ein Jahr bleiben, weil ich wollte mir mein Sportauto zusammensparen. Aber aus dem Jahr sind es dann letztendlich fast 3 waren. Und und das hat mich schon geprägt, das Reisen. Ich habe kein einziges Mal Heimweh gehabt. Ja, vielleicht nochmal an Weihnachten. Aber es gab so viel Interessantes zu sehen. Und ich war ja sehr jung. Und es war also eigentlich eine super Sache. Zudem habe ich ja einen sehr alten Papa gehabt, der war 16 Jahre älter wie meine Mutter. Und normalerweise ist es ja immer so, dass die Väter dann recht gluckenhaft sind. Aber mein Vater hat genau gewusst, dass das mein Ziel ist und hat mir da nichts im Weg gelegt. Ja, und dann war ich ja später lang bei der US-Armee beschäftigt, bedingt durch meine Englischkenntnisse. Und habe dann in der Zeit hatte ich das Glück, für die Reisequelle Reisebegleitungen zu machen in meinem Urlaub. Und das hat mich in der ganzen Welt herumgebracht. Und später, als ich dann von der US-Armee weg bin und in die freie Wirtschaft, in Vertrieb, dann war ich selbstverständlich auch sehr viel in Länder unterwegs, zum Teil 7, 8 Wochen auf Weltreise, habe neue Kunden gesucht und neue Händler und habe die alten neu bekräftigt, dass die wegen Umsatz bringen. Und da bin ich also sehr viel um die Welt gekommen.
Darf ich dich fragen, wie alt du bist?
Ich bin 77, bin ein 48er Jahrgang.
Du siehst aber jünger aus.
Ach danke, was wollen Sie denn trinken? Ja.
Marga, du bist
und
ja...
Und dann, ja, das muss ich jetzt noch weiter, weil Sie jetzt sagen von Firma Haug. Und als ich dann in Rente gegangen bin, und die Quelle hat ja 2004 dann Insolvenz angemeldet, die letzte Reise, wo ich noch hätte kriegen können, wäre die Transsibirische Eisenbahn gewesen, aber das hat dann nicht mehr stattgefunden. Mit der Quelle habe ich einige Weltreisen gemacht, eigentlich aber mit dem Flugzeug, ja. Und als ich dann in Rente kam, dann habe ich mein Wissen, meine Reisewissenschaften, wie man so sagt, und meine Experience, habe ich der Firma Haug angeboten. Das ist ein Busunternehmen bei uns in Westheim, 10 Kilometer von mir weg. Und habe dadurch die Chance, also Länder zu bereisen im europäischen Rahmen, sei es Frankreich und Schottland. Und bedingt durch meine Sprachkenntnisse war das natürlich schon plus für die Firma Haug. Ich habe dann meistens die französischen Touren, sei es Normandie, Bretagne und natürlich Paris, weil da kenne ich mich gut aus. Ich habe jetzt mittlerweile meine 28. Paris-Reisebegleitung. Und da bin ich eigentlich nicht nur Begleitung, da bin ich eigentlich schon Reiseleiterin, wie man so sagt, weil ich habe sehr viel Wissen und kenne mich aus und lasse die Gruppe auch kaum allein. Und ich glaube, das ist recht bekannt.
Was ist denn der Unterschied zwischen einer Reisebegleiterin und einer Reiseleiterin?
Also Reiseleitung ist normalerweise offiziell jemand, der dort ausgebildet ist. Das hat man im Ausland, muss man das sogar annehmen. Und man darf eigentlich im Ausland gar nicht sehr viel so erklären im Öffentlichen, weil das sind die Reiseleiter dafür zuständig. Ne? Und der Reisebegleitung ist, ich fahre mit, ich versorge die Leute mit Getränke, ich tue mich natürlich auch einlesen auf die Strecken und weiß dann genau, welche Strecken wir fahren und was dann eine Geschichte, meinetwegen von Nördlingen und von Augsburg oder von München und alles. Und mein Schwager war dann auf dem Flohmarkt und hat mir einen Weinatlas mitgebracht. So hat er gesagt, das Schwägerin, das ist ein Weinatlas, das ist was für dich. Ja, dann habe ich mir den ein wenig durchgeschaut. Jetzt habe ich da lauter so urige Weinlagennamen gesehen, die habe ich noch nie gehört gehabt. Ja, in Gröver-Nackdasch, den hat man gekannt, ne? Oder Wormser Liebfrauenmilch. Aber Billigheimer Sauschwänzel und den Osthofener Leckzapfen und also da wurde ja ganz baff. Dann habe ich zu meinem Mann gesagt, also das sollte man eigentlich eine Geschichtler draus machen. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe den ganzen Weinatlas durchgeforstet und habe mir gedacht, ich mache jetzt eine Liebesgeschichte in 12 Kapitel und habe diese ganzen Weine, die so urig und markant sind, mit einbezogen. Und wenn man das liest, gibt es eine wunderbare Symbiose und Geschichte. Und und da sind 280 Weinlagennamen drin. Und dann habe ich mir zuerst gedacht, ich mache nur so ein Pamphletle. Dann habe ich mir gedacht, nein, ein Bild sagt mehr wie 1000 Worte. Und dann bin ich in die Buchhandlung und habe mir in der Kinderbuchabteilung einmal die ganzen Illustratoren rausgesucht, und die mir gefallen haben. Und 10 habe ich rausgefunden, 5 haben kein Interesse gehabt und 3 keine Zeit. Und dann bin ich auf den Bernd Streiter gekommen und der hat mir dann meine Vorstellung, nämlich so Schweinle in einem Sektglas mit 3 Büstenhalter und Schleifle und lackierte Fingernägel. Und der hat es wunderbar gezeichnet. Und so sind wir dann ins Geschäft gekommen. Ja, und dann habe ich das Buch, die Weinschweinereien. Da halte ich dann oft einmal schweinische Weinproben in Hotels oder in Winzereien oder in Winzerkeller.
Da stellt man sich das vor.
Und zwar, ich habe dann eine große Leinwand und habe auf der Leinwand die 12 Vollbilder, die in dem Buch sind. Und während ich moderiere und Witze erzähle und Trinksprüche und urige Geschichten, also ich tue jetzt nicht das ganze Buch so durchlesen, sondern überfliege das bloß ein wenig und zeige die Bilder. Und währenddessen gibt es einen großen Feschperteller und 8 Weine aus diesem Buch. Und es ist nicht eine Weinprobe im herkömmlichen Sinn, wo man mit den Schwächeren anfängt und geht dann in die Süße über, sondern das geht eigentlich nach Kapitel. Und dann, ja, so wird es dann ab und das ist immer recht erfolgreich, muss ich sagen. Und wie gesagt, habe schon mehrere gemacht. Auch für die Medaillinnung zum Beispiel oder im privaten Bereich. Also das geht immer ganz lustig zu.
Mhm. Marga, ich wollte dich gerne noch mal fragen. Du hast ja letztes Jahr eine große Weltreise gemacht.
Ja, das stimmt. Vor 2 Jahren, ja. Das war so, das Einzige, wo mich noch immer interessiert hat, waren die Osterinseln. Und aufgrund von Recherchen im Internet Osterinsel kam diese Reise von AIDA zum Vorschein. Und es war Weltreise 4 Monate. Das war vom 24. Oktober bis 21. Februar. Und da habe ich mir gedacht, ach Gott, das könnte man eigentlich gönnen. Man ist ja schließlich dann gut aufgekommen und dann kann einem der Tod nicht heulen und man ist ja eh schon so lang tot einmal. Und dann habe ich mir gedacht, das mache ich jetzt einfach, jetzt gebe ich halt das Geld auf. Und das war sehr, sehr schön, muss ich wirklich sagen. Ich habe eine wunderbare Balkonkabine gehabt und habe sehr viele Bekanntschaften gemacht. Und habe eine ganz gute Freundin dadurch kennengelernt, meine Brigitte aus Konstanz. mit der telefoniere ich jeden Tag und sind wir eingeladen zu einer Hochzeit von einem Ehepaar, die wir kennengelernt haben. Die sind in Luxemburg. Also man hat schon schöne Bekanntschaften dadurch erlebt.
Wo ist denn die Reise gestartet?
Die Reise ist gestartet in Hamburg und wir sind dann nach Santiago de Compostela und dann die Kap Verden und dann sind wir rüber nach Brasilien. Und dann runter Kap Horn, dann, ja gut, Osterinseln, da wo ich ganz begeistert war, weil die Weltreise zuvor, die konnten es nicht anlegen, weil der Seegang zu eich war, da konnten die Tenders nicht rüberfahren. Also wir hatten da großes Glück. Und dann natürlich die Südsee und Australien und Tasmanien, dann haben wir Afrika gehabt, vorher noch Reunion und Mauritius und dann rauf Kapstadt, dann rauf Namibia, dann Portugal, England und wieder zurück. Es war so lustig, als ich in Namibia mit meiner lila Straußentaschen in mein Ledergeschäft ging, sagte der Verkäufer: Die Tasche haben sie für uns, die sprechen ja alle Deutsch da drin. Ne? Habe ich gesagt, ja, die habe ich vor 30 Jahren schon bei ihnen gekauft. Ja. Naja, das war dann auch recht lustig. Der hat sich auch recht gefreut, dass ich das immer noch mache und komme und Taschen kaufe bei ihm. Ja, so ist es.
Marga, du bist ja eine wirkliche Wassertrödingerin. Du wohnst ganz toll. Du hast das schönste Haus, sage ich jetzt mal, von Wassertröding, den schönsten Bungalow und hast einen riesen See vor dir. Was wünschst du dir denn so für Hesselberg und für die Umgebung von Hesselberg und überhaupt für den ganzen Hesselberg, die Region?
Also ich bin sehr heimatbezogen, obwohl ich doch wirklich viel fort bin. Und für mich ist immer der Hesselberg, also wenn ich komme, mein Hesselberg. Ne? Das ist einfach so ein markanter Berg. Das ist der höchste Berg in Mittelfranken. Und den haben wir schon in der Jugend, waren wir da viel drum. Da hat man dann Tisch und Beck für die am Pfingsten für die Kirchentag aufgebaut. Und wir waren in der Kirche recht engagiert damals auch noch. Und ja, da hat man schon viel bewegt. Und das prägt dann, das war halt der Hesselberg und der ist immer in der Heimat. Und ich finde, er wird sehr geschätzt. Ich war jetzt kürzlich zweimal drum. Ich habe nicht gedacht, dass da so viele Besucher drum sind, also die das wirklich genießen. Ne? Und ich habe auch noch sehr viel Verbindung mit Hesselberg, weil wir haben auf dem Hesselberg immer Tontaubenschießen gehabt. Und da habe ich damals mit meiner Schwester das Zelt bewirtschaftet für in der Zeit, da konnte man dann Kaffee trinken und Toast essen und alles Mögliche. Und wir haben da wirklich ein sehr gutes Geschäft gemacht, meine Schwester und ich, von Jägerverein. Und da konnte sich sogar mit unserem Gewinn dann die Jachthornbläser sich Anzüge leisten. Die haben wir eigentlich praktisch durch unser Engagement in die Kasse gebracht. Ja, das war sehr begehrt. Es sind so viele Leute gekommen, die schon gewusst haben, wir haben eine gute Küche oben und es gibt was Gutes, gute Kuchen und alles. Und die haben das recht geschätzt. Ja, das haben wir jahrelang gemacht. Aber dann war es so, dass mit der Kontaminierung von der Erde, mit einer Bleikugel, hat es dann aufgehört. Und ja, das ist eigentlich schade. Naja, gut.
Ich war ja schon mal Privatgast bei dir und du hast immer ein vorzügliches Essen, was du kredenzt. Wie kam es dazu, dass du so einen Spaß am Essen und an Weinen und überhaupt an guten Sachen hast?
Ja, man sieht es leider auch. Ja, ich bin sehr übergewichtig. Ja, wie kam es dazu? Also Küche und Essen war bei uns im Haus schon immer so. Mein Vater war so ein richtiger Müller, ne? So ein guter, fast 3-Zentner-Mann. Ja, und meine Mutter, die ist auch nicht verschnitzt gewesen. Und die Oma, die hat mich natürlich immer, wir haben ja Mühl gehabt. Und dann hat die Oma halt immer das Mehl getestet. Damals hat man ja noch keine Labore und nichts gehabt mit dem Kleber und mit der Ergiebigkeit und so. Und dann hat unsere Oma jeden Tag also eine Nudel backen. Man sagt bei uns, ein Hefezopf ist eine Nudel. Und und dann die Oma ist nur mit der Kaffeeschalen rumgegangen und hat immer wegen Eitungt und da Herzele und hat mir immer im Mund reingesteckt. Magala hat immer im Mund aufgemacht und hast sie, ich habe einen Mehlschaden. Und und dann, meine Mutter war Köchin früher. Und wie ich dann in Amerika war und war da bei ganz, ganz vornehmen zwei Familien, der eine war der Direktor von der Bank von New York und der andere, der hat die andere Familie, er hat von der Maria Stuart abgestammt, die haben einen schottischen Landsitz gehabt auf Long Island, also ganz grandios, der ist jetzt unter Heritage, das heißt also Denkmalschutz, und haben auch noch in Schottland, also Vorfahren, die Earls of Lauderdale. Und sie war eine begnadete Köchin und ihr Opa war ein Babcock und die haben diese Kimberly Clark, diese Kleenex-Taschentuchfirma, das ist quasi wie bei uns Tempo, natürlich viel größer, gegründet. Also da war Family Money all over. Und als sie ein junges Mädchen war, das hat sie mir immer erzählt, durfte sie nicht einmal in der Nähe von der Pantry. Die Pantry ist das Zwischending zwischen Küche und Esszimmer, wo der Butler dann die Teller und die Gerichte wegen sauber macht und dann letztendlich serviert im Speisesaal. Und sie war schon immer drauf aus, in die Küche zu kommen und das durfte sie vor ihrer Mutter nicht. Und sie sagt, das hat sie wahrscheinlich geprägt, dass sie so interessiert ist am Kochen. Und es war wirklich eine begnadete Köchin und hat lauter exquisite Sachen gemacht und haben die Köchin auch zur Weißglut gebracht, aber weil man halt immer besser waren, aber es war halt ihr Spaß. Und dann hat es oft einmal ihre Freundinnen für Dinnerpartys bekocht. Und dann hat es immer gesagt, da können wir nicht so viel verlangen, die haben nicht so viel Geld. Ne? Aber das hat ihr halt so viel Spaß gemacht, ja. Und dann, wie ich dann weg bin, hat sie mir gesagt, bleib da, wir machen ein Catering auf. Die war gelangweilt, die haben ja nichts zu gehabt. Da war ja bloß Family Money da, ne? So. Und dann, ja, aber ich wollte dann schon heim. Mhm. Ja, die Lou, als ich heiße Lützenbücher mit Mädchennamen. Und als ich in Amerika war, hat man auch bei der Familie Au-pair-Mädchen aus Kanada. Und die hat dann immer zu mir gesagt, La Lou, die Lützenbücher, La Lou. Ne? Und dann ist der Lou ist mein Spitzname gewesen. Das hat mir ja jeder dann später Lou genannt und mein Mann sowieso. Und wenn er mal zu mir Marga gesagt hat, dann habe ich gewusst, irgendwas ist jetzt verkehrt.
Marga, du vielleicht zum Abschluss, du erzählst ja gerne Witze und du hast gute Witze.
Ja.
Und vielleicht kannst du zum Abschluss unseren Hörerinnen und Hörern einen schönen Witz erzählen.
Mein Lieblingswitz, der passt überall. Also Schnecke und der Ziegenbock haben sich beworben auf der Stadt. Und jetzt war da schon riesen Schlassen Leute gestanden, da sagt der Ziegenbock zur Schnecke, da schau mal hin, brauchen wir uns gar nicht bewerben, schau dir die Haufen Leute. Naja, sagt der Schnecke, komm, jetzt sind wir schon da, jetzt bewerben wir uns. Also nach Stunden, der Ziegenbock geht rein, kommt gleich wieder raus. Da können wir mich nicht brauchen, brauchst gar nicht erst rein. Ja, jetzt bin ich da, jetzt gehe ich rein. Na, der Schneck geht rein, kommt raus. Ich hab frei die Stelle. Was sagt der Ziegenbock? Du hast die Stelle? Ja, was, du Meckerer brauchst nicht, aber Schleimer gerade genug. Und das passt überall, auf jede Firma, auf jedes Amt.
Das stimmt. Marga, vielen Dank, dass du bei uns warst und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, dass du noch ein bisschen mehr erzählen kannst von rund um den Hesselberg und alle Geschichten hier aus Wassertrüningen und Umgebung. Ja. Vielen Dank und wir sehen uns bald wieder.
Schön, okay.
So, das war jetzt rund um den Hesselberg hier aus Wassertrüningen und mit der Marga Braun. Und wenn Sie rund um den Hesselberg abonnieren möchten, dann gehen Sie einfach auf Seiten, wo Sie Podcasts finden. Wir sind auf fast allen Seiten vertreten. Ich freue mich darüber, einen neuen Abonnenten und viele Abonnenten zu bekommen. Bis dann. Tschüss, das war's.